So, dann starten wir in den zweiten Teil, der wie gesagt jetzt technischer wird. Ich habe jetzt so ein bisschen allgemein philosophiert oder geschichtliche Sachen erzählt. Jetzt wollen wir natürlich wirklich in die Webtechnologien für interaktives Multimedia rein und Sie sollen ja ab der nächsten Woche eben anfangen, wirklich interaktive Webseiten zu bauen. Und dafür müssen wir natürlich verschiedene Themen verstehen. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe, Ihnen zu erzählen. Das kann durchaus auch noch ein bisschen ausgeweitet werden. Ich bin immer noch dabei, die Vorlesung so ein bisschen zu ergänzen und zu aktualisieren. Also ich werde zunächst mal was generell darüber erzählen, wie das mit der WWW-Architektur und Interaktivität und Multimedia so ausschaut. Also insbesondere nochmal die Client- und Serverseitige Interaktivität ein bisschen vertiefen. Und dann, und das würde ich eben auch heute noch anschneiden, möchte ich anfangen, Ihnen die Basis für Server-Side-Scripting zu erklären. Und das habe ich ja schon gesagt, wenn wir anhand der Sprache PHP machen. Das heißt, ich komme heute bis in das 2.2 rein, fange so gerade an, so das PHP ein bisschen zu erklären. Dann werde ich ein kleines bisschen wieder einen Schritt sozusagen zurücktreten und was darüber erzählen, was man denn alles wissen muss über Webbrowser und insbesondere über die Sprache HTML, wenn wir jetzt Interaktivität und Multimedia machen. Das wird insbesondere die interaktiven Elemente, also die Forms, wenn wir noch ein bisschen wiederholen. Wie kann man denn Video einbetten in, und Audio in Webbrowser? Wird natürlich, ja? Genau, da wird HTML5 natürlich dann entsprechend auch eine wichtige Rolle spielen an der Stelle. Dann darauf aufbauend machen wir weiter mit PHP ein bisschen, fortgeschrittene Sachen zum Server-Side-Scripting und dann zwei Themen, die vielleicht dazugehören einfach. Ich muss letztlich, wenn ich Daten bereitstellen will vom Server, muss ich irgendwie auf Datenbanken zugreifen. Ich habe mir das lange überlegt, ob man das so einfach auslassen kann. Aber ich denke gerade zum Beispiel für die Kunst- und Multimedia-Studierenden und vielleicht auch für die anderen auch, ist es nicht schlecht, wenn man nochmal wirklich die Datenbank-Einbindung in solche Server-Side-Skripte explizit zu einem Thema macht. Wird das so ein Stündchen sein, so eine halbe Vorlesung. Und dann ein Thema, das mit Sicherheit bloß ein Zwischenschritt dahin ist, wo sich die Dinge hinentwickeln werden, aber zurzeit ziemlich aktuell ist, wie kann ich Interaktivität von den Nachladezyklen unabhängig machen, also asynchrone Anwendungen bauen, zum Beispiel in JavaScript und das zunächst mal so weit jedenfalls, dass Sie praktisch Ajax-Anwendungen in den Übungen programmieren können. Und ein bisschen Ausblick, wie das dort weitergehen könnte mit WebSockets und Ähnlichem. Also ein ganz schönes Programm, bei dem jetzt zunächst mal alles nach einer Programmiervorlesung ausschaut. Also das ist vielleicht für die Nebenfachstudierenden ein bisschen erschreckend. Andererseits denke ich, dass das alles Technologien sind, die einem ja irgendwie begegnen, wenn man sich mit modernen interaktiven Webangeboten befasst, die man einfach verstehen muss, was PHP ist, was Ajax ist. Und dass da immer Example steht vor PHP und vor Ajax, ist ernst gemeint. Ich werde es dann auch immer wieder sagen, da gibt es natürlich überall Alternativen, aber wir müssen eine Technologie halt nehmen, die wir in den Übungen genau machen. Ja, also, dynamische Inhalte für Webseiten heißt es ja. Wenn es interaktiv wird, dann muss es in irgendeiner Form reagieren auf Veränderungen, auf externe Variablen, um es ganz allgemein zu sagen. Die externen Variablen können vom Benutzer kommen oder es kann auch zum Beispiel schlicht Datum und Uhrzeit sein. Das ist immer die einfachste Art, wie ich ausprobieren kann, ob eine dynamische Webseite wirklich dynamisch ist, indem ich sie bloß darum bitte, mal ein aktuelles Datum und Uhrzeit auszugeben. Das muss ja jedes Mal, wenn man es aufruft, wieder anders sein. Klar, wenn man irgendwelche Daten abrufen aus Datenbanken oder irgendwelchen anderen Dateien, Informationsarchiven, zum Beispiel Nachrichten, Wetterbericht, Börsenkurse, solche Dinge. Und natürlich, was der Benutzer macht, auf Elemente zu zeigen, zu klicken, irgendwelche Daten einzutragen. Dass das weit verbreitet ist, braucht man, glaube ich, nicht betonen. Der ganze E-Commerce beruht darauf. Alle die Foren, Diskussionsboards, sozialen Netzwerke, funktioniert alles letztlich nur, wenn man das komplett im Griff hat. Und natürlich auch die Massenmedien verändern sich auch immer stärker dahin, dass sie sowas wie Live-Ticker haben, dass sie Online-Diskussionen auch auf Seiten wie Spiegel Online oder so haben. Auch das sind alles dynamische Webinhalte. Die Folie hat vielleicht der ein oder andere schon mal gesehen, aber sie ist so wichtig, dass man sie unbedingt nochmal zeigen muss und vor allem muss man sie genau verstanden haben. Ich kann, wenn ich interaktiv Webseiten oder wenn ich Webseiten interaktiv gestalten will, natürlich nicht anders als ein Programm zu schreiben. Das Programm, sagen wir jetzt hier, wird in der Regel ein Skript sein, also nicht in einer richtigen aufwendigen Programmiersprache, sondern in einer kleinen, leichten, meistens interpretierten Programmiersprache. Wie das dann mit Java geht, werden wir in dem nächsten Schritt, im nächsten Kapitel uns nochmal anschauen. Jetzt gehen wir jetzt mal davon aus, das ist ein Skript und das ist dieses Achteck hier. Das sind unsere Skripte und jetzt gibt es immer in beiden Fällen natürlich Webseiten, die irgendwo auf dem Webserver liegen, abgespeichert sind, in denen diese Skripte drin sitzen. Die Frage ist, wo werden die ausgeführt? Also der Browser ruft die Webseite auf, macht dann GET-Request in der Regel und der Webserver schickt die zurück, schickt einen HTML-Code zurück. Und jetzt gibt es zwei mögliche Stellen, an denen das Skript ausgeführt werden kann, auf der Client-Seite oder auf der Server-Seite. Das ist die klassische Geschichte, die Sie von JavaScript zum Beispiel kennen. Es wird alles, die Webseite inklusive Skript, zum Browser übertragen. Der Browser führt das aus. Das heißt, der Browser muss eine Ausführungsmaschine für diese Skripte haben. Also zum Beispiel JavaScript muss Ihr Browser können. Und Sie kennen vielleicht eine Einstellung vom Browser, das ist das kleine Feld, wo ich einstellen kann, JavaScript aktivieren oder nicht. Wenn ich das aktiviert habe, dann hat mein Browser sozusagen eine virtuelle Maschine für JavaScript und führt das aus. Dem Webserver kann das dafür alles egal sein. Der schickt bloß die ganzen Daten raus und der Client soll sich darum kümmern. Ein klassisches Beispiel dafür ist JavaScript. Wenn ich es auf der Serverseite mache, dann ist es so, dass die Skripte ausgeführt werden, bevor das Ganze an den Client geschickt wird. Das heißt, die Seite wird vom Webserver zunächst mal interpretiert. Der Vorteil ist, dass der Browser jetzt eigentlich keine Ausführungsmaschine mehr hat. Der kriegt einfach fertigen HTML-Code. Sie sehen ja, da ist kein Skript mehr in der Response drin. Allerdings muss natürlich der Webserver das Skript ausführen können und das berechnet sozusagen den HTML-Code, den der Client tatsächlich am Ende erst kriegt. Und PHP ist ein Beispiel genau dafür. Das ist so ein ganz allgemeines Prinzip eigentlich, die Frage, an welcher Stelle Sie jetzt eine Ausführung von einem Programm machen, ob Sie das früh ausführen oder ein bisschen oder zuerst übertragen, dann später ausführen. Das treffen Sie in der Informatik relativ oft. Aber in dem Fall ist es ja so, dass man dadurch, dass man ein verteiltes System haben, haben wir natürlich auf dem Webserver eine ganz andere Situation, weil der Webserver Zugriff auf andere Daten hat als der Browser. Also rein aus Sicherheitsgründen ist es ja so, dass der Browser eben normalerweise nur sehr eingeschränkten Zugang haben wird auf Daten. Der ist auf irgendeinem Rechner, von dem wir nicht wissen, wie sicher der ist, der irgendwo draußen im Netz steht. Das heißt, der wird nicht auf irgendwelche vertraulichen Daten eines Unternehmens zugreifen können, während der Webserver natürlich über sichere Interfaces mit Datenbanken oder anderen Servern verbunden werden kann, die sehr wohl höchst vertrauliche Daten enthalten können. Deswegen wird zum Beispiel Homebanking natürlich nur funktionieren, wenn wir sowas haben wie serverseitige Skripte. Ja, wenn man das ein bisschen versucht gegeneinander zu halten, dann haben die clientseitigen Skripte eine ganze Reihe von Vorteilen. Der eine große Vorteil ist schnelle Reaktionszeiten. Das heißt, dadurch, dass das im Browser eingebaut ist, kann ich quasi so schnell halt meine Maschine und der Interpreter reagieren, kann ich auf Eingaben reagieren. Das heißt, ich kann sehr flüssige Interaktion machen, was natürlich für Multimedia ganz extrem wichtig ist. Also wenn ich irgendwelche Spiele zum Beispiel machen wollte mit Skripten, dann kann ich normalerweise, wenn es also zumindest bei Spielen eine halbwegs direkte Reaktion auf Benutzereingaben anbieten, kann ich das eigentlich nur mit einem clientseitigen Skript machen. Es geht auch, wenn das Netz nicht da ist, wenn nicht die Netzverbindung nicht da ist, sondern nur sehr schlecht. Wenn das einmal geladen ist, kann ich das nochmal lokal ausführen, wenn ich mit irgendwelchen Informationen nachladen muss. Und es ist auch unabhängig davon, was jetzt auf dem Server genau installiert ist. Auf der Serverseite ist es genau andersrum. Dort gibt es auch wieder Vorteile und Nachteile, die mehr oder minder komplementär sind zu dem, was wir auf der Client-Seite haben. Ich habe eben, wie gesagt, Zugriff auf den Datenspeicher, den der Server hat oder den dort zugängliche Systeme haben. Das heißt zum Beispiel auf Mediaarchive zuzugreifen für Online-Multimedia ist eine absolute Stärke der serverseitigen Skripte. Ich kann auf eben zentrale Ressourcen generell zugreifen, kann zum Beispiel darüber informieren, ob ein anderer Teilnehmer online ist. Solche Dinge kann ich auf der Serverseite machen und nur dort. Und es ist auch unabhängig davon, welcher Browser eingesetzt wird. Weitestgehend unabhängig. Also wenn ich mich mit dem Code, den ich erzeuge, an Standards halte, dann sollte das relativ leicht sein, den Code so zu schreiben, dass er eben in allen gängigen Browsern funktioniert. Während auf der Client-Seite dann doch die Unterschiede zwischen den Browsern viel stärker eine Rolle spielen. Und alles macht also Seiteninhalte abhängig von externen Informationen. Auch da vielleicht ganz kurz mein Ausflug zurück. Nicht, dass Sie glauben, PHP ist jetzt einfach vom Himmel gefallen und das ist das, was man machen muss. Angefangen hat das Ganze mit dem sogenannten Common Gateway Interface, CGI, das man nun tatsächlich auch immer noch an vielen Stellen findet. Also im Internet finden Sie immer mal wieder Webseiten, gerade ältere Webseiten, bei denen Sie das CGI noch in der URL erkennen können. Das ist eigentlich eine ganz simple Idee gewesen. Der Webserver ist in der Lage, bei bestimmten Requests nicht eine HTML-Seite bloß auszugeben, sondern stattdessen einfach ein Programm zu starten, und zwar richtig einfach ein Executable zu starten. Meistens sind das Unix-Systeme, wo man das also eine Kommandozeile startet und natürlich auch von dem Webserver sozusagen abgesetzt wird und wo man eben bestimmte Parameter auf dieser Kommandozeile übergibt. Also man startet wirklich ein Programm, das in irgendeiner beliebigen Programmiersprache geschrieben ist, gibt dem über Query String irgendwas mit, was man aus dem Request vom Benutzer rausgelesen hat, zum Beispiel irgendwelche Namen, Zahlen, was auch immer. Und was dieses Programm macht, ist natürlich nichts anderes als HTML auszudrucken sozusagen, und das wird auf der Standardausgabe auszugeben, und das wird an den Browser übermittelt. Das ist seit 1993 immerhin schon als informeller Standard da. Es gibt auch einen sogenannten RFC dafür. Also für die, die das nicht wissen, was IETF-RFC heißen soll, das ist die Internet Engineering Task Force. Also eine Standardisierungsorganisation, die ziemlich lose organisiert ist, bei der man nicht wirklich formal groß Mitglied werden muss, sondern einfach bloß beitragen kann, die früher auch ganz stark akademisch dominiert war, aber zunehmend auch die Firmen sich darauf eingeschossen haben. Und ein RFC ist ein Request for Comments, und die meisten Internetstandards sind eigentlich gar nicht wirklich, werden gar nicht richtig Standard genannt, sondern heißen Request for Comments, aber sind eben dann so oft kommentiert worden und stabilisiert worden, dass sie dann eben als Standard quasi betrachtet werden. Und die Dinger sind nummeriert, und da gibt es auch ein Verzeichnis im Internet natürlich dafür. Ja, also diese CGI-Programme können in jeder Sprache geschrieben werden. Typischerweise macht man sowas vielleicht in C, aber man könnte es auch in Java schreiben natürlich, was nicht so üblich ist, weil das eben Java erst nachdem das CGI erfunden wurde, eigentlich bekannt wurde. Und Skriptsprachen sind natürlich auch sehr häufig, insbesondere so Unix-Shell-Sprachen und abgeleitete davon, wie Perl oder Tickle. Und man findet das immer, wenn CGI-Bin in der URL steht. Das sind so typischerweise die Verzeichnisse, die ein Server hat, wo das CGI drin steht. Also sowas, das ist der Server, CGI-Bin und dann Example-CGI, das ist also jetzt dieses Skript oder dieses Programm, und dahinter kommen mit einem Fragezeichen die Parameter. Das heißt, Example-CGI wird ausgeführt und das Param-Info wird dem Programm zur Verfügung gestellt, und zwar wird es technisch dadurch gemacht, dass so eine Umgebungsvariable Query-String gesetzt wird, die dann über Aufrufe, Bibliotheksaufrufe dem Programm abgeholt werden kann. Ja, und das schreibt Daten. Im Prinzip schreibt es einfach einen String, und in den allermeisten Fällen wird das gleich angehen mit dieser Zeile Content Type Text HTML. Also sagen, was jetzt folgt, ist nach dieser MIME-Spezifikation eben HTML-Text. Und dann kommt tatsächlich HTML, also der HTML-Tag und so weiter. Es kann aber auch beliebiger anderer Text sein. Also es könnte auch zum Beispiel bloß Klartext sein. Und das wäre jetzt ein ganz, ganz einfaches CGI-Programm in der Unix-Shell geschrieben, der klassischen Unix-Shell. Sie haben einfach schreiben raus, Content-Type-Text plain und dann Hello World. Und das ist bloß mit dem Unix-Kommando echo gemacht, das also nichts anderes macht, als den String auf die Ausgabe zu kopieren. Wäre so also eine ganz, ganz, ganz kleine CGI-Seite sozusagen. Ich will in das CGI nicht weiter einsteigen, aber es ist zum Beispiel, wie das angefangen hat, und es hat eine Reihe von Nachteilen, deswegen sind die anderen Dinge dazugekommen. Erstens mal ist bei allen diesen Webseiten ein großes Problem, dass man es mit der Gefahr zu tun hat, dass jemand die Seiten missbraucht. Ich kann natürlich hier über diesen Query String kann ich Informationen von außen über die URL reingeben, die dann letztlich von dem Programm interpretiert wird. Das heißt, wenn ich irgendeine Situation finde, in der das Programm das fehlerhaft interpretiert, kann ich dadurch sozusagen Fehler im Programm ausnutzen. Dann ist das Ganze eine ziemlich teure Angelegenheit im Sinn von Ressourcen, weil dort in Unix oder auf jedem anderen Rechner auch, im Betriebssystem auch, ein neuer Prozess gestartet wird für das Programm, was sehr aufwendig ist. Manchmal wird sogar noch vorher kompiliert. Und wenn ich da ganz viele Tausende von Benutzern habe, dann werden entsprechend viele Prozesse gestartet und das ist entsprechend aufwendig. Darum hat man dann angefangen, solche Dinge zu machen, wie einen Prozess zu machen, der sozusagen einmal gestartet ist und darauf wartet, dass jetzt neue Queries kommen. Das war irgendwie Fast-CGI und Simple-CGI. Und man hat dann angefangen, serverseitige Application Interfaces zu bauen, wie zum Beispiel das WSGI oder das Internet Server Application Programming Interface. Das Ganze ist so eine Entwicklung, die dann letztlich dazu geführt hat, dass man jetzt an eine Situation angekommen ist, wo ich im Webserver ein Modul quasi bereitstellen kann, weil der Webserver so modular aufgebaut ist, indem ich bestimmte Sprachen unterstütze. Das heißt, ich habe in den Webserver direkt und in das, die Ressourcenverwaltung, die er hat, die Ausführung von Programmen eingebaut. Das heißt, das ist das, was wir heutzutage haben. Wir haben Webserver-Add-ons, die so Skript- und Programmiersprachen ausführen können. Und so werden wir es bei PHP jetzt auch gleich erleben. Gibt es aber auch für andere Sprachen, Perl oder so, kann ich auch auf dem Webserver ausführen. Es gibt auch noch eine Stufe, wo das noch stärker integriert ist, wo das sozusagen ein Gesamtpaket gebaut wird aus einem Webserver mit einer speziellen Ausführungsumgebung, die mit der Programmiersprache ganz eng integriert ist, wo es eigene Bibliotheken gibt, mit denen ich wirklich zum Beispiel die Lastverteilung auf verschiedenen Rechnern einstellen kann, mit denen ich einen Datenbankzugriff optimieren kann, wo ich wirklich sehr hohen Durchsatz erzeugen kann, aber auch genau wissen muss, was ich tue, damit ich nicht letztlich mehr Overhead erzeuge, als tatsächlich gewonnen wird. Das sind die sogenannten Application Server. Da werden wir so ein bisschen reinschnuppern in das, was die Java Enterprise Edition kann. Konkurrenzprodukt Microsoft.net. Das ist nun wirklich, wenn man richtig ganz große Geschäftsanwendungen macht. Ja, und so ein Mittelding eigentlich, was schon sehr leistungsfähig ist und als Webserver-Add-on unterstützt wird, ist eben dieses PHP. Ist aber auch über ein Server-Plugin unterstützt. Vielleicht bevor ich jetzt auf das PHP komme, noch ein ganz kleiner Ausflug drauf. Ich habe ja gesagt, Multimedia im Netz. Wenn man sich jetzt überlegt, wir haben die gleiche Situation, Server, Client, Netz, ein Webbrowser und wir wollen Client- und Server-Funktionalität für Multimedia anschauen, also zum Beispiel für Video, da ist es natürlich auch so, dass es diese Verteilung zwischen Client- und Server-Funktionen gibt. Also zum Beispiel, wenn ich Medien anzeigen will, dann muss ich ja irgendwie wissen, welcher Dateityp ist überhaupt unterstützt, was gibt es für Abspielsoftware auf dem Client. Das sind alles Dinge, die in dem Webbrowser nur passieren können. Das Player-Programm kann auch nur auf dem Client sein, das kann der Server überhaupt nicht machen, das macht nicht so furchtbar viel Sinn. Das heißt, da habe ich lokal in dem Client Funktionalität. Das gibt es also bei Media-Abspielen immer Client-Funktionalität. Natürlich die Interaktivität auch. Ne? Und auf dem Server ist es genauso, Metadaten zu halten, irgendwo zu navigieren zum Beispiel, also einen Index aufzubauen in einem Video, das an eine bestimmte Stelle springen kann, irgendwas zu kaufen, einen Kommentar hinzuzufügen, womöglich was hochzuladen. Das sind natürlich alles Dinge, die nur auf der Serverseite passieren können. Und Media Streaming, das heißt abzuspielen, also ein Video anzufangen sozusagen, wobei man gar nicht weiß, was später kommt, wie beim Livestream ganz unvermeidlich. Synchronisierung zum Beispiel oder auch zu sowas wie Flow Control, dass ich was starten, stoppen, anhalten, wieder fortsetzen kann. Das sind natürlich Dinge, die nur Client und Server in Kooperation machen können. Das heißt, man sieht schon, wenn ich jetzt auf Client- und Serverfunktionalität achte, ich komme bei Multimedia im Netz nicht aus, ohne mich mit Serverfunktionalität zu befassen, werde aber natürlich auch immer die Mischung von Client- und Serverfunktionalität anschauen müssen. Jetzt im Moment beschränken wir uns auf die Serverseite und schauen zuerst mal an, was passiert auf der Serverseite, wie kann ich dann ein Skript zum Ausführen bringen. Zunächst mal noch ohne Medien und dann, wenn wir versuchen zu verstehen, was passiert, wenn man dort Medien integriert. Ja, um dann wirklich ins noch technischere zu kommen, jetzt wirklich das Beispiel PHP, wie gesagt, Beispiel. Ich hoffe, es war jetzt klar, dass es eben auch Perl und Ruby und die Möglichkeit gibt, interaktive Seiten in Java und in C-Sharp zu schreiben. Das heißt, PHP ist jetzt nur ein Beispiel von vielen, was aber einen Vorteil hat, dass es umsonst verfügbar ist und auch ganz übersichtlich. Ein ziemlich bekanntes Buch dazu ist dieses PHP Cookbook. Ich will jetzt nicht wirklich groß Reklame machen. Ist auch schwierig, dort sich genau festzulegen. Das ist von Originalautoren von PHP. Aber es gibt eine ganze Reihe von Büchern dazu, ganze Bibliotheken und vor allem sehr, sehr viele Quellen und Tutorials und Beispiele und so weiter, auch im Netz. Also man muss nicht unbedingt Bücher dazu haben. Ja, das hat so ein Logo, dieses PHP, und ist eine serverseitige Skriptsprache. Das ist insofern was Spezielles, weil es wirklich eine Sprache ist, die von Anfang an dafür doch entworfen wurde, auch dass sie im Web eingesetzt wird. Das hieß ursprünglich mal, der Rasmus Lehrdorf, der ist gerade als Autor von einem Buch aufgetaucht, das hieß ursprünglich mal Personal Homepage Toolkit. Das heißt, es war wirklich im Prinzip für das Erzeugen von privaten Homepages, um die ein bisschen automatisierter und schöner zu machen, zunächst mal ein ganz einfaches kleines Werkzeug. Das Ding ist 1995 das erste Mal veröffentlicht worden und auch eben frei zur Verfügung gestellt worden und dann komplett neu geschrieben worden 2003, also auch noch nicht so wirklich ganz super alt. Also 95, bloß um das einzuordnen, war die Zeit, als gerade Java rauskam. Und 2003 ist, wie gesagt, nicht lang her. Die derzeitige offizielle Bedeutung des Akronyms PHP ist ein sogenanntes Backronym. Das heißt PHP Hypertext Preprocessor. Also das erste P hat eigentlich keine Erklärung, weil es sich selber erklärt. Das ist eine Geschichte, die ja in der Open-Source-Welt irgendwie sehr beliebt ist. Eine der Wurzeln von dem ganzen, der ganzen Open-Source-Bewegung, die GNU Foundation, die heißt von Anfang an GNUs not Unix, ist genau das Gleiche eingesetzt, weil das G nicht erklären kann. Also, das ist die aktuelle Bedeutung. PHP, Hypertext Preprocessor. Sagt das jetzt auch nicht so furchtbar viel. Es ist für HTML, eine Hypertext-Sprache, ist es ein Preprocessor, also eigentlich eine Sprache, mit der ich Hypertext-Sprachen berechnen kann. Das Ding hat eine laufende Entwicklung. Jetzt gerade ist die letzte Version, die bekannt gemacht wurde, 5.3.8, August 2011. Es gibt auch Pläne, eine neue Version 6 rauszubringen, die allerdings vielleicht ein bisschen zu sehr vorgeprescht sind. Also es gibt schon eine Menge Arbeit an dem 6, aber das ist momentan ein bisschen zurückgestellt worden. Es wird immer noch an der Version 5.3 fleißig weitergearbeitet. Welche genau in den Übungen einsetzen, bin ich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt, aber das werden Sie dann schon mitbekommen. Das Ganze ist Open Source, das heißt, Sie finden auf einer Seite sozusagen die zentralen Ressourcen dazu, www.php.net, und da kann jeder beitragen. Sie können das benutzen, ohne irgendwie was zu zahlen, müssen eine Lizenz annehmen, die aber sehr liberal ist, und man kann auch diese Bibliotheken ergänzen, modifizieren, wie man will, eben im Rahmen dieser Lizenzen. Es hat eine Syntax, die so ein bisschen an C angelehnt ist, wobei PHP die Besonderheit hat, was vielleicht manchmal ein bisschen verwirrend ist, dass es für ein und denselben Zweck verschiedene syntaktische Varianten gibt manchmal. Werde ich nachher gleich mal zeigen, was vielleicht das Lernen manchmal ein bisschen erschwert, andererseits auch die Möglichkeit gibt, dass jeder vielleicht auch die Syntax findet, die ihm gefällt. Was bei PHP vielleicht das Allerwichtigste ist, ist, dass es nicht bloß eine Sprache ist, die ist halt so wie alle anderen Sprachen auch hat so diese Standardfunktionalitäten, sondern dass es eine große Bibliothek gibt, die eben von einer riesen Gemeinschaft von Entwicklern gepflegt und erweitert und immer aktualisiert wird, die eine Menge Funktionalitäten einfach bereitstellt, die man braucht, wenn man interaktive Webseiten macht. Das ist das, was an einem PHP vielleicht das Interessanteste ist. Ja, jetzt ist es so normal, wenn Sie jetzt mit Java oder irgendeiner anderen Sprache, was weiß ich, Python oder so, anfangen zu programmieren, dann ist das relativ simpel. Sie müssen sich das Softwarepaket irgendwie installieren auf Ihrem Rechner und dann schreiben Sie irgendwie im einfachsten Fall mit einem Editor ein Programm, speichern das ab und kompilieren das oder interpretieren das mit diesem Paket, je nachdem. Das ist bei PHP komplizierter. Sie können PHP nicht einfach so auf Ihrem Rechner installieren und sagen, jetzt nehme ich ein PHP-Programm und führe das aus. Das hängt damit zusammen, dass wir jetzt hier ein Beispiel für eine Sprache haben, die bewusst dafür gemacht ist, serverseitige Webinteraktivität zu erzeugen. Und das heißt, die muss auf dem Server liegen und Ihr Rechner ist zunächst mal von sich aus, wenn Sie nichts Besonderes damit gemacht haben, alles andere als ein Webserver, sondern ist eher ein Webclient. Das heißt, das Erste, was Sie brauchen, ist irgendwie ein Webserver, leider. Das heißt, wenn Sie PHP installieren, dann installieren Sie das nicht auf Ihrem eigenen Rechner, oder können Sie schon tun, aber nur dann, wenn Sie vorher dort einen Webserver installiert haben. Sie installieren es eigentlich auf diesem Webserver. Das hat verschiedene Konsequenzen. Also erstens muss man überlegen, wo ist mein Webserver, bevor ich irgendwas machen kann. Unsere Rechnerbetriebsgruppe stellt einen Webserver zur Verfügung, der PHP kann, und es gibt dort einen Mechanismus, wie Sie PHP über deren Webserver ausführen können. Dort ist ein PHP-Interpreter sozusagen eingebaut, der ist dort installiert. Dann können Sie das PHP dort benutzen. Wenn Sie davon unabhängig sein wollen, das bedeutet natürlich, dass Sie Ihre Programme nur mit Internetzugang ausprobieren können. Wenn Sie davon unabhängig sein wollen, dann müssen Sie einen Webserver installieren auf Ihrem eigenen Rechner. Was auch nicht ganz so schlimm ist, da gibt es fertige Pakete, es kostet auch nichts, wenn man diesen bekanntesten Open-Source-Server nimmt, den Apache. Aber auch wenn Sie einen Microsoft-Server zum Beispiel haben, den man als Privatmann wahrscheinlich nicht so unbedingt auf seinem Rechner installieren will, auf dem gibt es natürlich auch entsprechend PHP-Unterstützung, die dort installiert werden kann. Die zweite große Konsequenz, außer dass Sie es so umständlich installieren müssen, ist, dass Sie PHP nicht einfach ausführen können, sondern dass Sie immer eine Webseite aufrufen müssen, die auf irgendeinem Server liegt. Also auch wenn Sie auf Ihrem eigenen Rechner das alles installiert haben, also der Rechner, der jetzt hier die Präsentation macht, auf dem ist auch PHP installiert und der ist auch als Webserver konfiguriert, dann kann ich das dort auch nicht ausführen, sondern ich muss irgendwie sagen, im Browser HTTP, Localhost und was die Adresse sozusagen des eigenen Rechners ist und dann die entsprechende Seite adressieren. Ja, ich muss die PHP-Software für den Webserver installieren und sehr häufig natürlich noch mehr Dinge dazu. Also zum Beispiel MySQL ist so ein Open-Source-Datenbankpaket, eines der bekanntesten. Das wird man sehr oft mit installieren. Das heißt, sehr häufig hat man so eine Konstellation, dass ich zum Beispiel einen Linux-Server habe mit Apache, MySQL und PHP. Oder ich habe Windows, den Internet-Server von Microsoft, MySQL und PHP. Da gibt es so Abkürzungen, Informatiker lieben Abkürzungen, wenn sie die mal treffen, da immer die Anfangsbuchstaben LAMP oder WIMP, das sind die Installationskonfigurationen sozusagen für so einen Server, der PHP kann. Was ich hier habe, ist MockSAMP, das heißt, ich habe einen macOS X mit Apache, MySQL und PHP. Geht ein bisschen ins Detail, aber trotzdem, wenn Sie mit PHP eben zu tun haben, dann begegnen Ihnen diese Begriffe, darum ist vielleicht ganz gut. Und nachdem doch immer mehr Leute auch mit macOS arbeiten, ist es vielleicht sogar wirklich wert, das nochmal zu erklären. Es ist häufig viel weniger Aufwand, als man glaubt, weil PHP so stark verbreitet ist, dass das eben auch vorinstalliert ist an vielen Stellen. Das heißt, zum Beispiel bei macOS, das Beispiel ist jetzt von 10.5, wir haben zwischen 10.6, da geht es genauso, ist, dass Sie eigentlich nichts machen müssen, weil es ist alles schon da. Apache ist da, PHP ist da. Sie müssen eigentlich bloß die Konfiguration aktualisieren. Aber das ist jetzt für den ganz normalen Benutzer schon vielleicht einen kleinen Schritt tiefergehend, weil Sie nämlich jetzt in etc apache 2 httpd.conf gehen müssen. Das heißt endlich mal eine Systemadministrationsdatei, was der normale Mac-Benutzer besonders und vielleicht auch Windows-Benutzer nicht so wahnsinnig gerne macht. Das heißt, einfach eine Textdatei aus dem Systembereich zu editieren, von den entsprechenden Privilegien natürlich haben muss, entsprechenden Benutzer. Und dort steht hier irgendwo Load Module, PHP 5 Module und da ist normal ein Kommentarzeichen davor. Und dahinter steht auch der Pfad, wo das Modul tatsächlich liegt. Und dann kann ich das, wenn ich dieses Kommentarzeichen wegmache, dann wird es auch schon geladen, wenn der Apache startet und lädt dann dieses PHP nach. Ich zeige es bloß, um Ihnen mal klarzumachen, auch so wirklich bewusst zu machen, dass das Systemadministrator-Job ist. Also da muss man zunächst mal einfach sein System verstehen oder jemand haben, der das System entsprechend konfiguriert, dass das PHP zunächst mal da ist. Ansonsten einen Rechner zum Webserver zu machen, ist bei Mac ganz einfach. Da mache ich bloß ein Häkchen und Websharing in den Systemeinstellungen fertig. Ja, das habe ich also jetzt hier zum Beispiel gemacht. Jetzt wollen wir auch ein Hello World PHP-Programm mal ausführen. Wie schaut denn so ein Hello World-Programm aus? Also in PHP, wie gesagt, schreibe ich immer dynamische Webseiten. Das heißt, ich schreibe nicht ein separates PHP-Programm zunächst mal. Kann man schon auch in Dateien auslagern. Aber die Idee ist zunächst mal, dass das Programm ja HTML sozusagen erzeugt oder Textbausteine erzeugt, die in HTML eingebunden werden. Das heißt, was ich jetzt hier habe, ist eine ganz klassische HTML-Seite. Da oben ist irgendwie der Kopf, Doctype, HTML, eine Überschrift, Body und hier in einfach einem bestimmten Tag, also Überschrift der Ebene 1, eingebettet. Dort kommt das eigentliche PHP-Programm und Sie sehen, das ist extrem schlicht gehalten, weil es ja bloß ein Hello World sein soll. Geht an mit einem bestimmten Tag, kleiner Fragezeichen PHP, Fragezeichen größer jetzt wieder auf. Ich sage gleich was drüber, was es da an Alternativen gibt. Und was jetzt da dazwischen steht, ist das kleine PHP-Programm. Und ich habe vorher schon mal dieses Echo kurz erwähnt. Echo ist ein Unix-Kommandozeilen-Kommando, was einfach bloß den String auf der Ausgabe ausgibt. Und es gibt halt Hello World aus, den String, der da steht. Und dann kommt auch noch ein Strichpunkt dahinter. Das muss man an der Stelle nicht machen, aber es ist empfehlenswert, sich bei PHP gleich daran zu gewöhnen, dass man immer am Ende einen Strichpunkt macht und allem, was man tut. Das ist schon alles. Und diese speichere ich in eine Datei. Und dann muss ich die Datei aber irgendwo hinlegen, wo sie der Webserver auch findet. Das heißt, es reicht nicht, wenn ich die bei mir lokal in meinem Verzeichnis habe, sondern ich muss die in das Verzeichnis stecken, in dem der Webserver seine veröffentlichten HTML-Seiten erwartet oder vielleicht auch noch ein Spezialverzeichnis, in dem PHP-Programme erwartet werden. Es kommt jetzt auf die Konfiguration an. Das heißt, ich muss wissen, wo diese Dateien vom Webserver erwartet werden und dann kann ich das aufrufen, aber eben indem ich im Browser sage, ich rufe http://localhost auf, das heißt, ich baue eine HTTP-Verbindung zu dem Webserver auf meinem lokalen Rechner auf und sage dem jetzt, ich will unter dem Benutzerverzeichnis für Webseiten von der Kennung Hussmann, will ich die Webseite mit dieser Datei, diesem Dateinamen aufrufen. Können wir schauen, ob das auch funktioniert. Es ist natürlich immer gefährlich, was auszuprobieren, aber man kann es einmal probieren. Ja, das geht natürlich jetzt mangels Internetverbindung nicht. Ich habe also keine Internetverbindung hier im Moment. Localhost, gut. Und dann haben wir gesagt, meine Kennung. Und da sind schon mehrere irgendwie bekannt. Hello PHP. Hello World, na so ein Wunder. Die Datei, wo die tatsächlich liegt, das ist ein bisschen kompliziert. Also die Datei, die ich verändern müsste, die liegt jetzt spezifisch bei dem macOS an dieser Stelle in meinem Home-Verzeichnis unter Sites, da wo die Webseiten sind. Und dort gibt es hier irgendwo, hier ist es, das Hello PHP. Das ist diese Datei, die wir jetzt gerade angeschaut haben. Ein bisschen größer. Ja, also da steht In diesem Hello.php, das ich gerade angeklickt habe, da steht tatsächlich eben das drin, was ich gerade auf meiner Folie hatte. Was jetzt auch noch interessant ist, das hier steht in meinem Hello.php, das ist mein Programm, meine Webseite. Was machen wir vielleicht hier mal, vielleicht sogar für die Aufzeichnung ein Bildchen davon. Was dann tatsächlich der Browser weiß, das ist nochmal ganz was anderes. Also in dem Browser, da sehe ich ja nun hier einfach bloß Hello World. Aber ich kann in dem Browser ja auch den Quelltext anzeigen lassen. Das ist das hier. Und das müsste ja eigentlich normalerweise meine PHP-Seite sein. Ne? Ich habe Hello PHP aufgerufen. Und wenn Sie jetzt genau hinschauen, da ist natürlich der ganze HTML-Code, aber hier zwischen H1 und Ende H1 ist eben nicht mehr zu sehen, dass hier ein PHP war, sondern da steht einfach bloß noch Hello World. Das ist ein ganz feiner, kleiner Unterschied, aber im Programm stand, kleiner Fragezeichen, PHP, Echo, Hello World, Strichpunkt und Fragezeichen, Klammer zu, Spitze, Klammer zu. Das ist alles weg. Das heißt, das ist ein Beweis sozusagen nochmal dafür, was da eigentlich passiert ist. Diese Datei, Hello.php, die liegt in dem Verzeichnis des Webservers. Der Webserver hat sich die Datei genommen auf den Request hin und hat sofort das PHP ausgeführt. Das PHP macht nichts Kompliziertes, außer eben Hello World als String auszugeben und das Ergebnis dieser Ausführung, das Ergebnis der Ausführung, das steht hier an der Stelle drin. Deswegen haben wir hier also wirklich mit serverseitiger Interaktivität zu tun. Das ist das Typische an der serverseitigen Interaktivität. Ja, also das ist eine Sache, die man sich ganz, ganz bewusst machen muss, um den Rest irgendwie zu verstehen. Alles andere ist Syntax, das kriegt man dann, glaube ich, ganz gut in den Griff. Es gibt verschiedene Stile, wie man das machen kann, wenn man zum Beispiel PHP in HTML einbindet. Ich habe den hier mit diesen sogenannten Processing Instructions gemacht, mit dem Fragezeichen. Man kann auch noch eine kürzere Version machen, wo das PHP ganz weglässt und bloß die Fragezeichen, was ein bisschen unsauberer vielleicht ist, weil dann gar nicht mehr klar ist, in welcher Sprache eigentlich das geschrieben ist. Das muss dann ergibt sich natürlich aus dem Kontext, das weiß man, Browser und der Server unter Umständen schon, zum Beispiel aus der Dateiendung. Das ist die offizielle und vielleicht eleganteste oder zumindest klarste Version, dass man sagt, das ist ein Script-Tag mit Language gleich PHP und dort kommt der PHP-Text. Also das ist der beste und klarste HTML-Stil, den man wohl auch am ehesten empfehlen kann. Aber alle drei gehen. Ja, jetzt habe ich natürlich ein ganz, ganz einfaches Beispiel gehabt, ne? Das Echo, Hello. Da sieht man schon, dass das eine Erbschaft ist von Shell-Skript-Sprachen, also von der Unix-Kommandozeile. Also Shell ist ja sozusagen das Programm, der Kommandointerpreter für ein Unix-System. Und da gibt es ja eine Vielzahl von verschiedenen Shells, die Born-Shell zum Beispiel und die C-Shell und die Born-Again-Shell und die TC-Shell und wie sie alle heißen. Also das ist zunächst mal an dieser Born-Shell so ein bisschen angelehnt. Man sieht auch, dass viele Variablen und dass alle Variablen mit einem Dollar anfangen. Das ist auch eine historische Erbschaft aus dieser Unix-Kommandozeilen-Skriptsprachenwelt. Und wie gesagt, manche Unix-Kommandos sind schon direkt in der Sprache drin, wie das ist Echo. Dann gibt es Kontrollanweisungen, Steueranweisungen, die wir so kennen aus anderen Sprachen, zum Beispiel ein if. If, Bedingung, Anweisung, else if. Else if ist schon nicht in allen Sprachen so drin, also ein else und dann ein if. Und ich habe dann am Schluss auch ein else. Das ist so ein bisschen C- oder Java-artiger Stil, die Bedingungen in Klammern, wenn man das so kennt. Sie sehen aber, es gibt auch andere Stile, bei denen zum Beispiel hier Doppelpunkte erlaubt sind und sie die Anweisungsfolgen nach dem Doppelpunkt schreiben. sind kleine Unterschiede, aber das ist noch ein bisschen mehr sozusagen wie so ein Kommandozeilen-Skript. Das oben ist mehr wie eine Programmiersprache. Normal wird man da eher so diese C-Java-artige Syntax benutzen, denke ich. Kommentare muss man auch immer kennen, wenn man mit einer Programmiersprache zu tun hat. Da gibt es auch verschiedene. Unix-Shells hatten so ein Kreuz für einen Kommentar. C hat diese beiden Schrägstriche. PHP unterstützt praktischerweise beides. Und auch wie in C gibt es mehrzeilige Kommentare, die man mit Schrägstrich, Stern, Stern, Schrägstrich über mehrere Zeilen ziehen kann, aber in denen natürlich keine weiteren Kommentare vorkommen dürfen. Man macht immer einen Strichpunkt am Ende. Außer wenn Sie jetzt in einer HTML-Seite so ein Skript eingebettet haben, im Script-Tag, und das hört auf, dann ist dem PHP schon auch klar, dass es aufhört. Da ist dann sozusagen ein impliziter Strichpunkt. Aber es schadet auch nicht, wenn Sie da noch einen haben. Hatte ich zum Beispiel im Beispiel, aber nach dem Echo auch einen Strichpunkt gemacht. Ja, also wie gesagt, Sie werden in Übungen noch tiefer einsteigen, in der Vorlesung eine Programmiersprache zu erklären, ist immer ein bisschen mühsam, es sind ja auch nur noch kurze Zeit. Ich will Ihnen bloß ein paar typische Dinge zeigen. Also es gibt die klassischen Typen, Wahrheitswerte, Integer, Gleitkommazahlen, Zeichenreihen. Es gibt Arrays, es gibt Objekte, also wir haben eine objektorientierte Sprache im Prinzip vor uns. Was interessant ist, dass es einen Ressourcentyp gibt, nämlich zum Beispiel, wenn ich auf eine Datei zugreife, dann ist das ein Objekt vom Typ Resource. Und was vielleicht sehr gewöhnungsbedürftig ist für Java-Programmierer, wenn sie damit noch nicht zu tun hatten, ist, dass der Typ einer Variablen nicht vorher deklariert wird. Das heißt, zur Laufzeit versucht PHP aufgrund des Anwendungskontextes rauszufinden, was der richtige Typ für die Variable ist. Das ist automatische Typinferenz. Das macht es praktisch. Einerseits, Sie müssen weniger schreiben, macht es sehr flexibel. Andererseits haben Sie damit jede Menge Fehlerquellen natürlich drin, weil wenn Sie vorher einen Typ deklarieren und dann anders verwenden, als die eine Variable von einem Typ deklarieren und die dann anders verwenden, dann kann Ihnen ein Compiler auf die Finger klopfen, wenn Sie einen Fehler gemacht haben. Das passiert hier nicht, weil Sie die Deklaration gar nicht machen können. Sie haben, wer sich noch so ein bisschen an JavaScript zum Beispiel erinnert, womit wir mal ein bisschen gespielt haben, oder mit anderen Skriptsprachen, Sie haben einen sehr flexiblen Array-Typ, bei dem Sie alles Mögliche machen können. Sie können gemischte Typen reinstecken zum Beispiel und Sie können auch assoziative Arrays machen. Das heißt, Sie müssen nicht bloß durchnummerieren die Werte in dem Array, sondern Sie können auch über einen String adressieren. Also Sie haben im Prinzip einfach bloß einen sogenannten Schlüssel, unter dem rufen Sie einen bestimmten Wert ab, was sehr häufig praktisch ist, wenn Sie irgendwelche Parameter-Wertpaare zum Beispiel abspeichern. Also hier ist zum Beispiel so ein typisches PHP-Array, $AR ist also die Variable und der Array-Konstruktor, Zuweisung mit ist gleich ist, also so wie wir es von vielen Programmiersprachen kennen, von C und Java. Und hier wird unter einem String, foo in dem Fall, als Schlüssel ein Wert, bar, zugewiesen. Und dieses Pfeil ist einfach die Assoziation und der Zahl 12 als Schlüssel wird der Wert true zugewiesen. Und jetzt kann ich darauf zugreifen und kann Array unter dem Wert foo zugreifen oder unter 12. Das heißt, der ganz normale Array-Zugriff, aber einmal mit Zahlen und einmal das andere Mal mit Strings. Was in vielen Skriptsprachen, wie zum Beispiel in JavaScript, eben auch so ganz ähnlich ist. Ich kann natürlich auch mehrstufige Arrays machen, wobei man die so machen kann. Also ich habe hier zum Beispiel ein Array-Sum-Array, also ein Array, das dem Schlüssel SumArray ein weiteres Array zuweist, also die gleiche Syntax wie oben. Und dieses zweite Array, das ist auch wieder gemischt, wirft Zahlen auf Zahlen, aber auch einen String auf eine Zahl. Und dann können solche Abfragen passieren wie diesem Array unter dem Wert SumArray kriege ich wieder ein Array, unter dem Wert 13 lese ich die 9 hier raus. Diese Array-Datenstruktur, wir sind so ein Alleskönner, die verwendet man, wenn man Listen hat, wenn man Hash-Tables hat mit diesem Schlüsselwertpaar, ist das praktisch. Stacks, Warteschlangen und so weiter kann man alles damit relativ elegant realisieren. Da gibt es eine Menge Funktionen auf diesen Arrays, mit denen man alles das bereitstellen kann. Ich kann natürlich auch ganz normale Arrays machen, also Zahlen-Arrays, kein Problem. wenn ich sowas einfach bloß Zahlen hintereinander schreibe und keine Schlüssel davor, dann wird implizit angenommen, dass das eben von 0 anfangend aufsteigend mit Zahlen die Schlüssel sind. Also 0 wird die 7 zugeordnet, 1 die 8 und so weiter. Also so wie es in Java zum Beispiel auch wäre. Und ich kann auch sowas machen, dass ich an den Stellen nicht gerade Zahlen habe, sondern irgendwelche anderen Skalar, irgendeinen anderen Typen, zum Beispiel Strings, und kann jetzt mich gar nicht so sehr darum kümmern, in welcher Reihenfolge die in dem Array drin stehen, sondern das als einfach eine Sammlung, als ein Haufen sozusagen, ein Sack von Werten anschauen, das ist eine sogenannte Collection. Und deswegen gibt es zum Beispiel eine Schleife for each, in der ich einfach dieses Array Colors zum Beispiel nehmen kann und dann eine Laufvariable sozusagen über diese Colors habe, das ist die Color, und ich kann jetzt für jede dieser Farben, die in der Kollektion drin vorkommt, einfach einen Aufruf sozusagen dieses Schleifenrumpfs erzeugen. Und Arrays kopieren, also immer wenn ich Arrays zuweise, dann kopiere ich auch wirklich das gesamte Array und alle Werte. Was interessanter ist vielleicht, also die Arrays ist eine Sache, an die man sich schon gewöhnen muss. Sie haben jetzt auch ein bisschen gesehen, dass ich da gar keine Variablen deklariert habe. Was interessant ist, ich kann in PHP sehr aufwendig programmieren. Ich kann objektorientiert programmieren, wie ich das in anderen Sprachen auch gewöhnt bin. Das heißt, ich kann tatsächlich richtig Klassen deklarieren. Ist damit eigentlich auch viel weiter fortgeschritten, als das JavaScript über lange Zeit war, muss man sagen. Die allerneuesten Versionen von JavaScript können das auch. Aber ich kann im PHP hier einfach sagen, ich deklariere eine Klasse, das ist jetzt keine besonders sinnvolle Klasse. Und das ist eigentlich fast, wie man es von Java kennt, Class, Simple Class, geschweifte Klammer auf. Und dann eine Variable, da habe ich allerdings die Variablen-Syntax und eben keine Typen. Und ich habe, es ist also jetzt eine Instanzvariable, und ich habe eine Funktion, zum Beispiel Display war, das ist eine Methode mit einem Rumpf, und der Rumpf tut zum Beispiel bloß diese Variable auf die Ausgabe und greift jetzt zu auf die lokale Variable, und das geht, wie man das eigentlich in Java auch schon wieder kennt, mit this, in Java heißt das self, und dann geht mit this, was auf die Instanz dieses ein Objekts zugreift, und kann nicht einen Punkt hier schreiben, um auf die Variable zuzugreifen, sondern einen Pfeil, die Zuordnung sozusagen, dieser Zuordnungspfeil ist wieder Punkt in anderen objektorientierten Sprachen. Was bedeutet das? Dieses Objekt, in dem wir gerade sind, die Instanz dieser Klasse, in dem greife ich auf den aktuellen Wert dieser lokalen Variable wahr zu. Für diese auch Sichtbarkeiten übrigens gibt, also in der Methode darf ich natürlich immer zugreifen, aber ich kann sie mit Public, kann ich sie auch von außen zugreifbar machen, und mit Private kann ich sie von außen verstecken, mit Protected eben genauso wie in Java teilweise verstecken, also für Unterklassen zugänglich machen. Ich kann jetzt auch natürlich New verwenden, ist auch wie in Java, bloß, dass die Variablen anders heißen. Sie sehen, sehr vieles ist eigentlich, wenn man mal eine Sprache wie Java kann, nicht so furchtbar schwer. Es geht ähnlich, man muss sich bloß an die neue Syntax ein bisschen gewöhnen, dass man die Variablen mit einem Dollar versieht und dass man plötzlich diesen ganzen Aufwand mit den Typen los ist und dass man an manchen Stellen eben Kleinigkeiten anders macht, wie zum Beispiel statt dem Punkt diesen Pfeil zu schreiben. Das ist so eine Kunst, die ein Informatiker im Laufe der Zeit so ein bisschen entwickeln müsste, dass er den Umstieg von einer Sprache auf eine andere relativ leicht bewältigt. Also diejenigen, die bisher nur Java gesehen haben, für die ist das vielleicht jetzt eine erste Erfahrung. Macht man aber eigentlich dann immer häufiger, dass man immer wieder eine andere Sprache hat. Es gibt halt dauernd neue. Und je mehr Sprachen man gesehen hat, umso leichter tut man sich dann die Konzepte, die es in den Sprachen gibt, zuzuordnen. Schaut man bloß noch, wie werden denn die einzelnen Elemente denn so geschrieben, wie schaut denn da eine Fallunterscheidung aus, gibt es denn Klassen, wie werden die geschrieben, wie sind die Variablen, wie ist das Typsystem, und dann kann man schon so ein bisschen loslegen. Es gibt noch ein paar Sachen mehr, die wirklich zeigen, dass PHP so eine richtig volle objektorientierte Sprache ist. Es gibt zum Beispiel wirklich statische Klassen und Methoden, Keyword Static. Ich kann vererben, ich habe Klassen, die von anderen Klassen erben, und ich kann sogar das Abstract-Keyword benutzen, also ich kann abstrakte Klassen definieren, was in JavaScript der immer gängigsten Versionen immer noch eine Lücke ist, was es gar nicht gibt. Und ich habe die Möglichkeit, einen Scope Resolution Operator anzuwenden. Das heißt, ich kann wirklich sagen, in welcher Klasse ich tatsächlich einen bestimmten Wert interpretieren will. Also hier ist zum Beispiel eine Klasse, die eine Konstante deklariert. Hier wird eine Variable ClassName mit dem String MyClass versehen. Das ist also zufällig der gleiche String wie der Klassenname. Und hier rufe ich für diesen String Doppelpunkt Doppelpunkt ConstValue auf. Das heißt, ich hole jetzt diesen Konstantenwert im Kontext MyClass raus. Ich könnte an der Stelle, wo jetzt ClassName steht, aber zum Beispiel auch Self schreiben. Das wäre der Klassenname. Und ich könnte, also in dem Fall auch MyClass, oder ich könnte, wenn das eine abgeleitete Klasse ist, könnte ich mit Parent auf den Klassennamen der Oberklasse zugreifen. Das heißt, ich habe damit die Möglichkeit, solche Dinge zu machen, wie zum Beispiel, wenn ich eine Oberklasse, eine Methode habe, die in der Unterklasse überschreibe, weil ich noch irgendwas dazu tun will, dann im Rumpf dieser Methode in der Unterklasse auf die Version der Methode zuzugreifen, die in der Oberklasse deklariert war. Da schreibe ich einfach Parent, Doppelpunkt, Doppelpunkt in den Methodennamen. Dann habe ich das, was in meiner Oberklasse da ist, was man also in Java mit Super schreibt. Also ich will damit nicht jetzt alle Konstrukte von PHP durchgehen. Ich will nur so ein gewisses Gefühl zunächst mal vermitteln. Es ist einerseits schon anders, weil es kein Typsystem hat und so. Syntax ein bisschen anders ist, weil es in HTML eingebettet ist und nur auf dem Server läuft. Andererseits können Sie viele Dinge, die Sie an Konzepten gelernt haben, objektorientierte Programmierung zum Beispiel, können Sie in PHP direkt übernehmen. Und es ist auch alles andere als ein Spielzeug. Also es ist eine Sprache, mit der man wirklich richtig große Systeme programmieren kann und alle Strukturierungshilfsmittel, die man so braucht für Programme, eben auch zur Verfügung hat. Ja, um jetzt wieder vielleicht zum Abschluss nochmal zurückzukommen auf eine Sache, die so mehr auf die Programmiereinführung zurückgeht. So an der Uni in der Programmiereinführung macht man immer ganz gern so rekursive Funktionen, so irgendwie die Fakultät rekursiv oder so das nächste ein bisschen kompliziertere ist irgendwie, dass man die Fibonacci-Funktion, die berühmte hat, die ja, sehr hochgradig rekursiv ist, so eine geschachtelte Rekursion, eine kaskadenartige Rekursion hat. Und die kennt man ja vielleicht noch so ein bisschen aus der Programmiereinführung. Und Sie sehen hier an der Stelle von Function Fib ist eine ganz normale Funktionsdeklaration, jetzt in PHP halt hingeschrieben, so wie Sie im funktionalen Programmieren ausprogrammieren gelernt haben. In dem Fall ist keine Klasse außenrum. Ich muss nicht objektorientiert programmieren. Ich kann einfach bloß eine Methode hinschreiben, sozusagen in der umgebenden Hauptklasse. Fib von einem Parameter, natürlich ohne, dass ich den Typ angebe. Wenn der Parameter gleich 0 ist, Vorsicht, Gleichheit ist wieder mit ist gleich. PHP hat sogar noch ein weiteres Gleichheitszeichen mit 3 ist gleich hintereinander. Muss man auch vorsichtig sein. Also wenn das gleich 0 ist, dann ist das Ergebnis 0. Wenn es gleich 1 ist, Ergebnis 1. Sonst wird eben der rekursive Aufruf $n-1 als Parameter und der andere $n-2 gemacht. Damit sehen Sie auch sowas wie rekursive Programmierung, natürlich kein Problem für PHP. Und hier stehen jetzt zwei Aufrufe. Mit Echo wird zunächst mal diese Zeichenreihe rausgeschrieben und mit Komma werden die tatsächlich auch zusammengehängt. Also es wird Fib3 ist gleich rausgeschrieben. Dann, was das System aus Fib3 ausrechnet und am Schluss ein Break. Da hätte man vielleicht noch einen Schrägstrich dazu schreiben können, wenn man ganz elegantes, modernes HTML schreiben will. Das ist vielleicht auch so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das Ganze wird ja in dem Kontext ausgeführt, dass ein Server eine Webseite ausrechnet. Das heißt, wenn ich eine neue Zeile anfangen will, dann muss in dieser HTML-Ausgabe, die der Server da schreibt, in dieser Webseitenausgabe, muss das HTML neue Zeilenzeichen stehen. Das heißt, ich schreibe ein Break in die Ausgabe, damit dann der Browser tatsächlich eine neue Zeile anfängt. Also wenn ich jetzt hier drin eine Newline mache, das ändert gar nichts, weil im HTML-Text, wenn ich eine Newline mache, das interessiert den Browser ja nicht, der ist ja unabhängig von der Formatierung des HTML-Quelltexts. Also das sind die Stellen, an denen man eher so ein bisschen aufpassen muss, dass man keinen Knopf in seine Gedanken kriegt, weil nun dieses Ja, dieser zweistufige Vorgang, es wird zuerst eine HTML-Seite ausgerechnet und die wird dann im Browser angezeigt. Das ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ja, das passiert, wenn man diese Seite nun aufruft. Das ist also jetzt das Ergebnis, was der Browser tatsächlich erzeugt. Vielleicht auch da nochmal ein kurzer Blick in den Quelltext, weil es jetzt wirklich vielleicht noch frappanter ist. Dort steht eben nichts mehr drin von Fibonacci oder so. Die Fibonacci-Funktion selber ist völlig verschwunden. Es steht hier wirklich bloß eben das, was tatsächlich auch angezeigt wird, nämlich Fib 3 ist gleich 2, Break, Fib 8 ist gleich 21, Break und dann ist das Ganze vorbei. Man hätte vielleicht tatsächlich ein Newline machen können, jetzt wird es hier schöner ausschauen, weil hier das besser formatiert wäre. Können Sie gerne nochmal ausprobieren. Aber zunächst mal ist das alles verschwunden, was in unserer Quelltextdatei drin stand, weil wir es ja mit einer serverseitigen Skriptausführung zu tun haben. Das heißt, alles dieses hier ist weg. Das war das Programm, das der Server ausgeführt hat. Der hat nur einen HTML-Code erzeugt und den an den Browser geliefert. Ja, das war es soweit für heute. Ich habe bewusst jetzt sozusagen zwei ganz verschiedene Vorlesungsteile gemacht. Das eine, ein Versuch, Ihnen zu motivieren, was wir hier überhaupt tun, und dann ein ganz schneller Sprung sozusagen in eine Technologie, mit der Sie jetzt ganz konkret praktisch was machen können. Natürlich sind wir noch von Multimedia bei dem PHP ein Stückchen weit weg, aber wir haben schon mal interaktive Webseiten. Na, interaktiv sind sie noch nicht, das ist ja das nächste Thema. Wie kriege ich denn jetzt Eingaben an das Ding? Also wie kann ich jetzt im Browser was eingeben, sodass das PHP das dann ausführt und zum Beispiel das Fibonacci vom richtigen Wert ausrechnet, wenn ich in meinen Browser eingebe? Die Frage drängt sich auf und das werden wir natürlich in der nächsten Vorlesung anschauen, aber bis dahin können Sie in den Übungen schon mal mit PHP spielen. Dankeschön für heute.